Ihr Lieben, können wir umschalten zu einer Predigt mit dem Titel Mit Gelassenheit in die Zukunft. Mit Gelassenheit in die Zukunft. Als ich mich für dieses Predigtthema entschieden habe, war das noch vor dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine. Vieles hat sich seitdem verändert. Im Deutschen Bundestag wurde immer wieder von einer Zeitenwende geredet, die dieser Krieg für uns als Land, aber auch für Europa bedeutet. Und genauso erlebe ich das auch. Irgendwie spüre ich das. Es ist eine Zeitenwende. Vieles ist unsicher. Was das Morgen und die Zukunft betrifft, das ist eine Unsicherheit, die zu vielen anderen Ungewissheiten und Unsicherheiten dazugekommen ist. Man hat den Eindruck, Corona, Inflation, Rohstoffknappheit, es hätte doch schon gereicht, oder? Und dann kommt jetzt noch ein Krieg dazu. Heute merke ich, das Wort Gottes, das uns in der Predigt heute ansprechen soll, brauche ich selbst für mich ganz existenziell. Es tut mir selbst gut, dieses Wort Gottes zu hören, aber auch mit euch zu teilen. Es tut mir gut, auf dieses Wort Gottes zu hören und eine gesunde Gelassenheit für die Zukunft zu gewinnen. Denn wofür haben wir diesen Glauben an Gott? Nicht nur für die Ewigkeit, sondern für unser Leben im Hier und Heute. Das Wort für meine Predigt heute steht in Jakobus 4, 13 bis 17. Jakobus 4, 13 bis 17. Es erinnert uns daran, niemand hat sein Leben sicher. Gleichzeitig werden wir gewiss gemacht. Die Gewissheit ist, es ist der Wille des Herrn, der über unser Leben und Sterben entscheidet. Und das lasst uns nun hören. Ich lese uns den Predigttext vor, Jakobus 4, 13 bis 17 in der Neuen Genfer Übersetzung. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die oder die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Doch was macht ihr? Ihr rühmt euch selbst und prahlt mit euren überheblichen Plänen. Alles Rühmen dieser Art ist verwerflich. Denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Ja, wenn ich das lese, da spüre ich so einen kritischen Unterton drin, ne? Aber diesen kritischen Unterton, den will ich gar nicht zuerst hören oder im Wesentlichen betonen, sondern das, was als Orientierung für uns hier drin steckt. Etwas, das uns Gelassenheit für die Zukunft schenkt. Was haben wir da eben gehört? Wir haben drei Gedanken gehört, die einer auf den anderen aufbauen. Es beginnt mit einer Kritik, dem schließt sich ein weiser Rat an und am Schluss wird eine ethische Orientierung genannt, die uns sagt, wie wir konkret handeln sollen. Ich bin überzeugt, wenn wir dieses Wort Gottes hören, ihm glauben und danach handeln, dann werden wir Gelassenheit für die Zukunft bekommen. Gelassenheit trotz vieler Unsicherheiten und Risiken. Und genau das brauche ich gerade jetzt und du vielleicht auch. Womit startet der Text? Er beginnt mit einer Kritik. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Was für eine Sicht auf unser Leben. Die Kritik, die Jakobus hier äußert, ist, ihr lebt so, als wenn das Leben planbar ist. Ihr lebt so, als wenn ihr die Zukunft in euren Händen hättet. Ihr lebt so, als wären alle eure Pläne sicher. Also zu den Adressaten schreibt ihr das so. Und wenn wir das hören, dann merken wir, die Wahrheit ist ganz anders. So ist es nicht. Niemand, nur Gott allein, kennt unsere Zukunft. Die Wahrheit ist, wir wissen nicht, ob wir morgen noch leben. Ob wir morgen gesund oder krank sind. Wir wissen nicht, ob das, was wir uns vornehmen, wirklich gelingen wird. Es kann uns leicht passieren, dass wir so leben, als wenn man die Zukunft sicher planen könnte. Und ich mag Pläne. Also ich mag auch langfristige Pläne. Am 7. November im letzten Jahr zum Beispiel habe ich in diesem Gottesdienst zu einem Glaubensschritt aufgerufen. Vielleicht erinnern sich einige. Der Glaubensschritt war, wer möchte sich von Gott im nächsten Jahr dazu gebrauchen lassen, dass er einen Menschen zum Glauben an Jesus Christus führt. Und dann habe ich gesagt, am ersten Sonntag im November 2022 machen wir einen Zeugnisteil, in dem wir erzählen können, was aus diesem Glaubensschritt geworden ist. Nach diesem Gottesdienst kam ein Gemeindeglied aus unserer Gemeinde in Völkling auf mich zu und hat mich an diesen Bibelvers erinnert, Jakobus 4. Die Person sagte, Andreas, erinnere dich daran, du kannst doch gar nicht sicher planen, was in einem Jahr sein wird. Du musst immer mitbedenken, so Gott will und wir leben, werden das, wir das tun. Erstmal habe ich das so gehört, drüber nachgedacht. Ja, ich kenne diesen Text, aber ich mag das durchaus, wenn, auch wenn ihr Gedanken habt, nach einer Predigt irgendwie den Eindruck hat, hey, das ist doch auch ein wichtiger Gedanke, ihr mir das sagt. Ich habe das so gehört von der Person und habe überlegt, das war zwar heute nicht mein Thema, also als ich damals gepredigt habe, aber der Gedanke ist doch schön, der ist auch wichtig und der ist wertvoll, dass wir das mitbedenken, so Gott will und wir leben. Und ich habe das zum Anlass genommen, mir vorzunehmen, bei nächster Gelegenheit, wo das so in meine Planung passt, will ich darüber predigen. Und dieser Tag ist heute. Und ich muss sagen, gerade in dieser Zeit brauche ich das. Genau dieses Wort Gottes. Wenn wir ehrlich sind, also wir hören das, wenn wir ehrlich sind, nichts an dem, was wir in diesem ersten Teil des Bibeltextes hören, ist wirklich neu. Im Gegenteil. Also es ist eine banale Selbstverständlichkeit. Jeder Mensch wird einmal sterben und es kann jederzeit sowas sein, soweit sein. Wir wissen das. Und Gott sei Dank endet der Gedankengang, aber nicht mit Vers 14, nach dem Motto, jetzt wisst ihr es. Und dann hört er auf. Nein, er geht weiter. Wir hören einen weisen Rat. Das Wort Gottes in diesem Text verbindet unser Leben und Sterben mit dem Willen des Herrn, mit dem Willen unseres Herrn und Gottes Jesus Christus. Und wir hören, er ist der, der unser Leben und Sterben in seiner Hand hat. Das ist Vers 15. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Ich will euch sagen, wie ich diese Aussage für mich persönlich höre und wie ich das höre, dann in mir Gelassenheit bewirkt. Und wenn ich das so in meiner Deutung des Textes erzähle, dann wünsche ich mir, dass du das für dich genauso erleben und nachvollziehen kannst. Und vielleicht gelingt das. Also ich lese diesen Text und ich höre, hier ist von meinem Leben die Rede. In mir entsteht das Bild, dass mein Leben und Sterben, meine ganze Zukunft, nicht in meinen Händen liegt. Es ist nicht in meiner Macht, sondern es ist in seiner Macht. Ich habe es nicht in der Hand. Ich konnte mich selbst nicht ins Leben bringen, als ich geboren wurde, sondern es war der Herr, der mir dieses Leben gegeben hat. Und auch das Ende meines Lebens kann ich nicht sehen, aber der Herr sieht es. Ich weiß, mein Leben auf dieser Erde wird enden und der Moment kann jederzeit sein. Aber es macht mir keine Angst, weil es nicht meine Entscheidung ist, es ist seine Entscheidung. Mein Leben in dieser Welt wird enden, wenn Jesus es will. Nicht früher und auch nicht später. Es ist nicht in meiner Macht und auch nicht in meiner Verantwortung. Es ist in seiner Macht und in seiner Verantwortung. Und das ist gut. Es ist wirklich gut. Es macht mich gelassen. Für mich ist mein Leben zu jeder Zeit eine Gabe Gottes. Er hat es mir gegeben. Er hat es mir anvertraut. Und er hat auch das Recht, es mir jederzeit wieder zu nehmen. Und ich habe Frieden darin, weil es ist seine Verantwortung. Es ist auch seine Entscheidung. Im Hier und Heute habe ich Pläne. Ich schaue in meinen Kalender und vor kurzem habe ich einen Termin für Oktober 2023 gemacht. Habe ich mir vorgemerkt. Und ich mag das auch, weil das sind auch Dinge, auf die ich mich freue. 2023 im Oktober, so Gott will, wird es wieder eine Glaubenskonferenz geben. Es gibt schon eine 22, aber man muss der Referenten langfristig eine anfragen. Und dann haben wir einen angefragt für 2023. Und ich möchte das wirklich gerne erleben. Aber ob ich dann lebe und in der Lage bin, diesen Termin wahrzunehmen, ich weiß es nicht. Aber ich kann gelassen sein, weil ich diese Frage in der Verantwortung meines Herrn Jesus Christus weiß. wie ist diese Gelassenheit in mein Leben gekommen? Also das Theoretische. Wir haben unser Leben nicht in der Hand, Jesus hat es in der Hand. Das Theoretische hat man ganz leicht im Kopf. Aber wie kommt das vom Kopf ins Herz? Und ich erinnere mich an einen Moment, wo das für mich in meinem Herzen angekommen ist. Mein persönlicher Durchbruch zu dieser Gelassenheit war ein Zeitpunkt, als ich vor einigen Jahren mit Krankheit und Fieber in meinem Bett lag und mich wirklich elend gefühlt habe. Also wenn man sich elend fühlt, dann macht man sich manchmal Gedanken, auf die kommt man nicht, wenn es einem richtig gut geht. Und das ging mir elend. Und dann kam der Gedanke, wie wäre es, wenn Jesus jetzt dein Leben enden lässt? Und in diesem Moment war es für mich okay. In meinem Herzen, in meinem Sein konnte ich mein Leben wirklich loslassen. Natürlich entstanden bei mir in meinen Gedanken Fragen. Was wird aus deiner Ehefrau Christa, wenn du plötzlich stirbst? Wie wird es deinem Sohn gehen? Was wird aus der Gemeinde, in der du gerade Pastor bist? Was wird aus den Initiativen, Aktionen und Plänen, für die du wichtig bist, also die auch damit rechnen, dass du da bist? Was wird daraus? Diese und andere Fragen. Und in dieser Situation auf meinem Bett, als es mir elend ging, war Frieden über diese Fragen da. Frieden wegen Jesus. Ich wusste, wenn er entscheidet, mein Leben zu nehmen, dann ist es seine Frage. Dann sind es seine Fragen und nicht mehr meine Fragen. Ich werde bei ihm sein, ich werde ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Und all das liegt dann hinter mir. Es ist dann nicht mehr meine Verantwortung. Mein Lauf wird dann beendet sein und dann wird es gut sein. Also nicht gut im Sinne von, natürlich, diese ganzen Fragen sind real da und es kann Schmerz und Leid für Menschen bedeuten, für die das wirklich ein Verlust ist, wenn ich sterben würde. Aber wenn Jesus das entscheidet dann, und es in seiner Verantwortung ist, dann wird er sich darum kümmern. Und in dem Sinne kann er sich für mich sagen, für mich ist es dann gut, wenn er sagt, jetzt ist deine Zeit vorbei. Ich sage mir selbst, was Jakobus schreibt, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Und wenn der Herr es will, tun wir das gerne, tue ich das gerne. Wenn der Herr will und ich noch am Leben bin, wird es so sein. Und wenn nicht, dann wird es auch so sein. Diese Gelassenheit für die Zukunft ist in diesem Text eine Gabe Gottes an jeden Menschen, der ihm vertraut und das Leben in seinen Händen weiß. Man kann es auch ganz allgemein sagen. Ich habe das eben persönlich gesagt, aber jetzt sage ich es allgemein. Die Perspektive aus diesem Text ist, unser Leben ist eine Gabe, die Gott jedem von uns anvertraut hat. Niemand von uns hat sich selbst ins Leben gebracht. Wir alle haben unser Leben empfangen. Für jeden von uns kommt der Moment, dass unser Leben auf der Erde endet. Jeder weiß es. Aber man kann es so leicht verdrängen. Und in diesem Bibeltext werden wir daran erinnert, du weißt nicht, ob du morgen am Leben sein willst, wirst. Also lebe gelassen und überlasse dein Leben ganz den Willen Gottes. Vertraue in allem auf ihn. Der hat uns ja auch das Leben gegeben, damit wir damit wirken. Und er möchte auch, dass wir gerne leben. Aber die Frage, wie lange es sein wird, sagt er, das ist mein Thema, das ist nicht dein Thema. Und wenn wir das akzeptieren, dann kriegen wir Gelassenheit. Die Frage nach Leben und Tod kann sehr existenziell sein, aber es gibt ja auch andere Fragen. Manchmal gibt es auch Fragen, wo man den Eindruck hätte, es wäre jetzt leichter, wenn der Herr mich holen würde. Es gibt ja auch Situationen, wo man so hindurch muss und wo es anstrengend ist. Und auch die können verunsichernd sein für die Zukunft. Ich nenne einfach mal ein paar Beispiele. Eine Arbeitslosigkeit, die schon viel zu lange dauert zum Beispiel. Oder ich denke an Einsamkeit. Ich denke an Krankheitsnöte mit Schmerzen und Leid. Oder ein Unfall, ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall kann kommen. Das Leben kann sich jederzeit von heute auf morgen ändern. Oder auch finanzielle Sorgen. Vorher hat das Geld gereicht, jetzt kommt eine Inflation und man fragt sich, wo wird es aufhören? Und die finanziellen Spielräume werden aufgefressen, das Geld zum Leben wird immer weniger oder reicht vielleicht nicht. Und auch das kann uns heute verunsichern, wie wird das in der Zukunft sein? Wie beim Leben und Tod wird unser Leben auch in diesen Fragen von Jesus getragen. Wir können auch diese Fragen Jesus anvertrauen und in seinen Händen wissen. Er geht mit uns durch und bringt uns an sein Ziel. Und wenn ihr mich fragt, gerade, also ich sag mal, ich finde dieses Thema, mein Leben endet, das finde ich relativ einfach. Dann bin ich bei ihm, ja. Aber was ist, wenn er mir schwere Zeiten im Hier und Heute zumutet? Habe ich Angst vor Krankheitsnöten und Leid? Habe ich Angst vor, dass ich in meinem Alltagsleben auch bedroht werden könnte? Und ganz ehrlich, wenn ich mir so einige Fragen stelle und mich in diese Situation vorstelle, die mir schwerfallen würden, natürlich, der erste Gedanke wäre, ich hätte Angst. Das würde mich wirklich betreffen. Ich habe Angst vor dem, was ich jetzt habe und was ich verlieren könnte, aber dieser Bibeltext hilft mir dabei, nicht stehen zu bleiben, sondern auch da zu sagen, Jesus, mein Leben gehört dir, in dem, wo ich viel habe, aber vielleicht in dem, wo ich einmal weniger haben werde, egal was es sein wird. Und ich will lernen, dir zu vertrauen, dass mein Leben in deiner Hand ist. Mein Leben ist sein Leben und er hält mein Leben in seiner Hand. Ich darf ihn um seinen Glauben und seinen Frieden bitten. Und ich habe das in der Vergangenheit auch schon erlebt. Also so Momente, wo ich wirklich innerlich zu kämpfen hatte, so in der ersten Reaktion konfrontiert mit einer Situation. Aber dann habe ich auch erlebt, dass ich im Gebet mit Gott Frieden finde. Und er mir seinen Frieden und seine Gelassenheit schenkt. Manchmal ist es ein Ring. Es kann sehr anstrengend sein. Und einige von euch wissen auch, was ich meine, beziehungsweise ihr habt das vielleicht noch viel existenzieller erlebt als ich. Aber diesen Frieden und diese Gelassenheit möchte er uns geben. Lasst uns ihn darum bitten. Und dann gibt es den nächsten Gedankenschritt. Es geht weiter. Wer Gelassenheit im Glauben und Vertrauen auf Jesus, den Herrn, gewinnt, wird frei, ohne Angst, das Gute zu tun. Und das finde ich wichtig, dass auch dieser Gedanke hier in diesem Zusammenhang noch drin steckt. Gottes Handlungsauftrag an uns ist nicht Fatalismus, nach dem Motto, es kommt, wie es kommt, das Leben ist Schicksal, nimm es hin, es ist unwandelbar. Das ist nicht christliche Ethik oder Gottes Handlungsauftrag für uns in dieser Welt. Das Gegenteil ist richtig. Gottes Handlungsauftrag ist, engagiere dich für das Gute. Und darauf zielt eben diese ethische Orientierung am Schluss des Textes. Vers 17, denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Das ist jetzt die Negativformulierung, aber da steckt eine Positivformulierung drin, die heißt, wie sollen wir leben? Die Antwort ist, wenn du weißt, was gut und richtig ist, dann tu es. Das ist das, was wir daraus lernen sollen. Denn das gefällt Gott. Und tu es auch, wenn du dabei dein Leben riskierst. Und das ist die Freiheit durch das, was vorher steht. Dein Leben Gott gehört, er dein Leben in der Hand hat, dann tu das Gute und vertrau ihm, dass es in seiner Hand ist, ob es dich das Leben kostet. Und genau hier wird es konkret. Und ich übertrage das mal auf die Kriegssituation. Was ist das Gute für einen wehrfähigen Mann aus der Ukraine jetzt im Moment? Und es ist krass, weil wir merken, es ist dann kein Kuscheltext, sondern es wird dann ganz konkret. Das Gute ist jetzt für einen wehrfähigen Mann in der Ukraine, folge dem Aufruf deiner Regierung, melde dich zur Armee und verteidige dein Land, auch wenn es dein Leben kostet. Und ich bewundere diesen Mut von diesen vielen Männern, von denen wir hören, die genau das jetzt tun. Aber was bedeutet dieser Text für Menschen in Russland? Es bedeutet, dass das russische Volk auf die Straße gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert, weil der Angriffskrieg auf die Ukraine ein Kriegsverbrechen und ein Unrecht ist. Aber Putin hat sein Land und der Machtapparat so im Griff, dass wer nur anfängt, sich kritisch zu äußern, sofort Repression, Verfolgung erleidet. Wie viel Mut braucht man, um zu den Ersten zu gehören? Wenn Hunderttausende auf der Straße sind, dann ist es leichter, als wenn du nicht weißt, dass wenn du beginnst, du noch einen zweiten findest, der mit dir dabei ist. Und in dieser Situation kommt es jetzt gerade in Russland darauf an und sie riskieren viel. Es bedeutet auch, ich habe das vorhin gesagt in der Fürbitte, dass ein russischer General den Befehl verweigert, Zivilisten zu bombardieren. Und es kann in dieser Entscheidung, wenn er sagt, in meinem Gewissen, kann ich es nicht verantworten. Vielleicht ist es ein gläubiger, orthodox gläubiger General und der weiß, das sind meine orthodoxen Glaubensgeschwister in der Ukraine. Und ich bekomme hier den Befehl, diese Zivilisten zu bombardieren. dass der sagt, ich verweigere den Befehl und es kann bedeuten, dass er erschossen wird. So ist das in der Armee. Wenn du einen Befehl verweigerst. Und wie ist das mit der russisch-orthodoxen Kirche? Es bedeutet auch, dass die russisch-orthodoxe Kirche diesen Angriffskrieg Putins öffentlich verurteilt und das Töten dieser Nachbarnation Ukraine als Unrecht anprangert. Und hier würde ich mir wünschen, ich vermisse diese Stimme der orthodoxen Kirche in Russland. Ich vermisse sie. Vielleicht gibt es sie und ich höre sie nicht, aber ich vermisse sie, dass sie da aufstehen und nicht die Macht und Privilegien, die sie haben, als Verbündete des Systems mehr wertschätzen als ihre Nachfolge Jesu. Aber es würde sie Mut kosten und es wäre so nötig. All das ist gefährlich für die Menschen in der Ukraine, aber auch für die Menschen in Russland. Und es braucht Mut. Und man kann wirklich sterben, wenn es darum geht, für Wahrheit, Gerechtigkeit und das Gute einzustehen. Aber genau das ist die Kraft der Gelassenheit in dem Glauben, dass unser Leben endet, wenn Jesus es will. Und für die Sache Jesu sein Leben zu geben, ist ehrenvoll. Was für eine Zeitenwende, in der ich hier vorne so zu uns rede. Und ich bin mir dessen bewusst, man sagt das so leicht. Aber es kann auch der Moment kommen, wo wir in Situationen sind und die deutsche Geschichte ist noch nicht so lange her, wo Menschen genau das leben mussten. Was bedeutet es, das Gute zu tun aktuell bei uns in Deutschland? Es ist nicht so existenziell für uns im Moment, aber es gibt doch vieles. Es bedeutet zum Beispiel, dass wir Flüchtenden im Gebet und konkreter Hilfe helfen, aber auch für die Situation konkret im Gebet dabei sind. Es bedeutet auch, dass wir uns hinter unsere Regierung stellen, wenn sie sich dafür entscheidet, Entscheidungen zu treffen in dieser Situation, die uns etwas kosten. Zum Beispiel zu sagen, wir stoppen die Energielieferung aus Russland, mit denen auch der Krieg finanziert wird. Das könnte Arbeitsplätze in Deutschland bedeuten und noch höhere Energiekosten, als wir jetzt schon haben. Und das sagt sich so leicht, aber wenn Sie sich dazu entscheiden sollten, dann lasst uns dieses Opfer mittragen. Das ist ein guter Beitrag, den wir dann tun könnten. Und es gäbe noch endlos mehr Beispiele. Es gibt ja auch noch das normale Leben. Lasst uns diese Aufforderung, das Gute tun zu sollen, auch da hören für die Bereiche, wo wir im Leben stehen. Du auf deiner Arbeit, du in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft. Da, wo du siehst, dass Gutes dran ist und du einen Auftrag spürst, das Gute zu tun, tu es. Und wenn ich das so sage, es gibt ja auch Menschen, die schon sehr viel sich einbringen. Höre es nicht als etwas, was dich unter Druck setzt und dich überfordert. Ich glaube, wenn wir das machen, was von Gott her dran ist, dann ist es immer auch das richtige Maß. Und so verstehe das. Mit einem offenen Herzen auf Gott hören, frage auch nach dem, wo du einen Auftrag hast. Und wenn du einen Auftrag hast, dann tu es. Lasst uns diese Handlungsanweisung als etwas hören, das wir auch selbst wollen und das für uns eigentlich so total selbstverständlich ist. Da, wo Gott uns hingestellt hat, wo er dich hingestellt hat, da tue das Gute. Auch wenn das für uns bedeuten sollte, dass das Gute und die Wahrheit unser Leben kosten könnte, lasst uns gelassen bleiben und unser Leben hingeben. Unser Leben ist in der Hand unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn er möchte, dass es für seine Ziele eingesetzt wird, ist es gut. Und in diesem Weg, wir feiern nachher auch gleich das Abendmahl miteinander, im Abendmahl feiern wir, dass Jesus genau das selbst für uns getan hat, sein Leben hingegeben, weil es ist, er uns liebt und unser Leben ihm das wert war. Und wir können auch unser Leben hingeben für das, was Gott wert ist. Amen. Wir hören jetzt ein Lied, das eingespielt wird über